NDR Info. Themen des Tages.
Laura Dahlmeier hat ihren Bergunfall in Pakistan nicht überlebt. Das ist nun Gewissheit und ihr Management hat es bestätigt. Die sportlich überaus erfolgreiche Biathlon-Legende wurde nur 31 Jahre alt. An sie erinnern wir gleich zu Beginn. In den Themen des Tages, ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Danach blättern wir durch den Bundeshaushalt 2026, der jetzt auch als Entwurf vorliegt, fragen, wie Palästina überhaupt Staat werden könnte und schildern die Ursachen und Folgen des Tsunami im Pazifik. Die ehemalige deutsche Biathletin Laura Dahlmeier ist beim Bergsteigen im pakistanischen Karakorum-Gebirge tödlich verunglückt. Die 31-Jährige war vorgestern am Layla Peak auf rund 5700 Metern Höhe von einem Steinschlag getroffen worden. Heute erreichten Einsatzkräfte nun die Unglücksstelle und brachten nach 2 Tagen Bangen die bittere Gewissheit. Stefanie Markert berichtet.
Ja, sie ist tot. Das bestätigte der ARD der Sprecher der Regionalregierung von Gilgit-Baltistan, Fezullah Farak. Das habe ihm das Rettungsteam gemeldet. Auf die Frage, ob ihr Körper gefunden worden sei, wich er aus. Er warte auf mehr Informationen, ob die Leiche heruntergebracht werde und würde dafür einen Helikopter schicken. Für das Management Dahlmeiers wurde die Rettungsaktion gestern Abend erfolglos eingestellt. Doch heute Morgen ging die Suche ja am Boden weiter. 2 Seilschaften mit 2 lokalen Trägern, 3 US und dem deutschen, mit Dahlmeier befreundeten Extrembergsteiger Thomas Huber, wurden aus anderen Basislagern eingeflogen und machten sich auf den Weg. Bislang ist nicht klar, ob sie die Leiche gefunden haben. Die Meldung aus Bayern besagt, die Verunglückte habe sich auf dem Abstieg befunden und sei beim Abseilen von einem Steinschlag verletzt worden. Die Seilpartnerin Marina hätte viele Stunden versucht, Laura zu helfen. Aufgrund der Schwere des Geländes und des anhaltenden Steinschlags war das unmöglich. Sie habe kein Lebenszeichen vernehmen können und sich in der Nacht zum Rückzug aus der Gefahrenzone entschieden. Die Regionalregierung im Karakorum-Gebirge hatte heute jedoch erneut beteuert, man habe Laura nicht lokalisiert. Aus Bayern heißt es, ein Militärhubschrauber habe Dahlmeier am Morgen des 29. Juli gesichtet, ohne Lebenszeichen. Technisch sei eine Bergung aus der Luft nicht möglich gewesen, auch am Boden nicht. Das widerspricht den Bemühungen des Teams um Thomas Huber. Erst jetzt schreibt das Management, nach Schilderungen der Seilpartnerin zur Schwere der Verletzungen sei vom sofortigen Tod Laura Dahlmeiers auszugehen. Marina war aber bereits gestern von zu ihr aufgestiegenen Bergsteigern unverletzt ins Basislager auf 4500 Meter Höhe gebracht worden, wo sie Kommunikationsmöglichkeiten hatte. Die Bergung des Leichnams sei wegen Steinschlags und Wetterumschwungs zu risikoreich. Es sei Dahlmeiers ausdrücklicher und niedergeschriebener Wille, so das Management, dass in so einem Fall niemand sein Leben riskieren dürfe, um sie zu bergen. Ihr Leichnam solle am Berg zurückgelassen werden. Dies sei auch im Sinne der Angehörigen, die bitten, Lauras letzten Wunsch zu respektieren. Inwieweit das Rettungsteam nun deshalb seine Mission abbricht, ist noch unbekannt. Auf jeden Fall bricht am Layla Peak die nächste Nacht an.
Kilian Medele nun mit einem Nachruf auf die 2-malige Olympiasiegerin, 7-malige Weltmeisterin und leidenschaftliche Gipfelstürmerin.
Laura Dahlmeier, ein bayerisches Original. Direkt, sympathisch, erfolgreich, so war Laura Dahlmeier immer unterwegs. Schon als Grundschülerin wusste sie, wo sie hin wollte.
Wenn mich jemand gefragt hat, wenn mich die Oma gefragt hat, ja, Laura, was möchtest du später mal werden? Da habe ich gesagt, ja, Biathletin.
Wie ihre Vorgängerin Magdalena Neuner es mal gesagt hat.
Dass es hieß, die Laura ist die Nächste, die irgendwie da oben ankommen kann. Also es war irgendwie so gesetzt, dass die Laura es auch irgendwann schaffen wird.
Und so kam es. Dahlmeier hat 7-mal WM-Gold geholt, den Gesamtweltcup gewonnen und wurde 2018 in Pyeongchang Doppel-Olympiasiegerin.
Dahlmeier 3 Schuss, 3 Treffer. Dahlmeier 4 Schuss, 4 Treffer. Das könnte sowas wie der Assist zum Olympiasieg werden.
Laura Dahlmeier!
Mir ist keine Sportlerin in Erinnerung, die so das komplette Paket geschnürt hat zur perfekten Biathletin.
Aber 2019 reicht es ihr. Mehr ging einfach nicht. Schon mit 25 Jahren stellt sie ihr Biathlongewehr in die Ecke und entgeht dem Rummel um ihre Person mit ihrer zweiten Leidenschaft, dem Bergsteigen. Im November letzten Jahres stellt sie dabei einen Weltrekord auf. In 12 Stunden steigt sie auf den fast 7000 Meter hohen Berg Amadablam im Himalaya und wieder runter ins Basislager, so schnell wie kein keine Frau vor ihr.
Mir geht es da nicht um Rekorde. Also ich habe nicht die Intuition gehabt, Mensch, ich muss da irgendwie ganz was Großes machen, sondern ich möchte einfach für mich eine gute Zeit haben. Du hast den perfekten Blick auf den Mount Everest. Es war beinahe windstill. Ich habe relativ viel Zeit da oben auf dem Gipfel verbracht. Ich war da eine knappe Stunde und hab das genießen dürfen und das ist echt ganz was Besonderes.
Im Biathlon hat sie noch als ZDF-Expertin gearbeitet. Ein Comeback immer ausgeschlossen.
Wenn ich dann wieder beim Weltcup mit dabei bin und sehe, was da alles dazugehört, das Ganze drumherum, der Druck, ja, einfach performen zu müssen, denke ich mir, Mensch, bin ich froh, ich habe alles erreichen dürfen.
Ihre Naturverbundenheit machte Dahlmeier zur Klimakämpferin. Sie schreibt ein Kinderbuch, um auf den Umweltschutz aufmerksam zu machen. Sie studiert und stellt als Bergläuferin weitere Rekorde auf. Biathlon war nur ein Teil ihres Lebens.
Kilian Medeles Nachruf auf Biathlon-Legende Laura Dahlmeier. Der Haushalt 2025 steckt schon im Bundestag. Im Juni hat ihn das Kabinett beschlossen. An ihm wird sich, so ist das in den Haushaltsberatungen in den Ausschüssen, noch das eine oder andere ändern. Aber mit erheblicher Verzögerung hat der Bund dann Ende September wieder einen gültigen Haushalt für das laufende Jahr. Seit heute ist aber noch ein zweites Paket auf die Reise gebracht. Das Kabinett hat den Haushaltsentwurf für 2026 beschlossen und der Finanzminister hat den Finanzplan bis 2029 beigelegt, der aber einen Schönheitsfehler hat. Trotz Rekordschuldenaufnahme ist die mittelfristige Planung erkennbar unterfinanziert. Hans-Joachim Viehweger blickt auf die Daten und die Erläuterungen des Ministers.
Zahlen können abstrakt klingen, das weiß auch Finanzminister Lars Klingbeil. Deshalb verbindet der SPD-Politiker die Vorstellung seines Haushaltsentwurfs mit einer politischen Botschaft.
Wir verbessern das Leben der Menschen. Wir sorgen mit Investitionen dafür, dass neue Jobs entstehen können und dass das Wohnen in unserem Land ein gutes Stück wieder bezahlbar wird.
Schaut man dann doch in die Zahlenkolonnen, zeigt sich, das meiste Geld fließt in den Sozialetat, insbesondere für die Rente und das Bürgergeld. Es folgen die Ausgaben für die Bundeswehr und die Investitionen in Schiene und Straße. Bei den Posten für Infrastruktur und Sicherheit kommt Klingbeil zugute, dass er dafür extra Schulden aufnehmen kann. Was bei Michael Espendiller, Haushaltspolitiker der AfD, aber für viel Kritik sorgt.
Das belastet jetzt nicht nur kommende Generationen, sondern wir sehen es auch in der mittelfristigen Finanzplanung. Am Ende der Legislatur plant das Finanzministerium mit jährlichem Schuldendienst von 71 Milliarden Euro.
Die Zinsausgaben sind einer der Gründe dafür, dass es in den kommenden Jahren immer schwieriger wird, den Haushalt auszugleichen. Weitere Löcher entstehen bei den Sozialversicherungen, sagt der Finanzminister.
Langfristig wird es so nicht funktionieren, dass wir immer wieder die Probleme mit Steuergeldern lösen.
Klingbeil setzt daher auf die Arbeit der Regierungskommissionen, die sich Gedanken über die Zukunft der Sozialversicherungssysteme machen sollen. Wobei der SPD-Vorsitzende betont, dass der Sozialstaat damit nicht in Frage gestellt werde. Genau das aber fürchtet Dietmar Bartsch von der Linken.
Es drohen Einsparmaßnahmen gerade in diesem Bereich und das werden wir keinesfalls mittragen.
Die Grünen wiederum beklagen zum einen, dass der Klimaschutz bei Schwarz-Rot zu kurz kommt. Ex-Ministerin Lisa Paus leitet jetzt den Haushaltsausschuss.
Der andere wichtige Punkt ist tatsächlich, dass die Schuldenlast fair verteilt wird. Und da müssen wir eben auch über Steuergerechtigkeit sprechen.
Nach einer größeren Steuerreform sieht es derzeit tatsächlich aber nicht aus. Vielmehr müssen die Ausgaben auf den Prüfstand, sagt CDU-Haushälter Christian Hase.
Das heißt, wir brauchen eine große Sparanstrengung in den nächsten Jahren. Und ich glaube, das ist auch eine gemeinsame Aufgabe dieser Koalition, sowohl die Strukturreform gemeinsam in der politischen Mitte anzugehen, als auch jetzt die Sparmaßnahmen anzugehen.
Denn noch klafft eine Riesenlücke in der mittelfristigen Finanzplanung. Die auszugleichen werde eine große Herausforderung, sagt auch Finanzminister Klingbeil. Er hat seine Kabinettskollegen schon mal dazu aufgerufen, die Ausgaben in ihren Ministerien zu überprüfen und harte Gespräche für den Haushalt 2027 angekündigt.
Lars Klingbeils zweiter Haushaltsentwurf in rascher Folge. Hans-Joachim Viehweger berichtete.
NDR Info. Die Meinung.
Investitionsförderung und staatliche Investitionen, Aufwachsen der Bundeswehr, Rekordschulden und hoffen, dass der Konjunkturmotor anspringt und dann verlässlich brummt. Das ist das Konzept der schwarz-roten Bundesregierung, in dem Haushalts-, Wirtschafts- und Verteidigungspolitik ineinandergreifen, auch im Etat für 2026. Kann diese Rechnung aufgehen? Der Kommentar von Lissy Kaufmann.
Man muss kein Anhänger der schwarzen Null sein, um den Haushalt 2026 kritisch zu sehen. Er ist eine riskante Wette nach dem Prinzip Hoffnung, der Probleme mit kreditfinanziertem Geld bewirft und Reformen in die Zukunft schiebt. Es fühlt sich an wie die Ruhe vor dem Sturm. Man weiß, dass er aufzieht, will aber unbeschwert das schöne Sommerwetter genießen. Und das finanzpolitische Sommerwetter tut ja auch gut. Endlich Geld ausgeben für die Dinge, die so sehr vernachlässigt worden sind in den vergangenen Jahren. Digitalisierung, Bildung, Straßen, Schienen und vor allem Verteidigung. Nebenbei Privathaushalte und Unternehmen entlasten. Da kann man nicht meckern, oder? Doch, kann man. Wer signalisiert, dass Geld jetzt in Massen da ist, treibt die Preise für Investitionen in die Höhe. Mit dem vielen Geld könnte am Ende also viel weniger verwirklicht werden als erhofft. Hinzu kommt, die Sparbemühungen bewegen sich bislang im Promillebereich zwischen Verwaltungskosten, Entwicklungshilfe und Förderprogrammen. Zu wenig angesichts einer Zinslast, die bald auf jährlich mehr als 60 Milliarden Euro steigt. Steigen werden auch die Sozialausgaben. Anstatt zu sparen, wird mit der vorgezogenen Ausweitung der Mütterrente noch was draufgelegt. Und auch die Zuschüsse für Kranken- und Pflegekassen werden größer. Kommissionen sollen Reformen erarbeiten. Das ist aber längst noch nicht in trockenen Tüchern. Der Finanzminister spricht von der größten innenpolitischen Herausforderung, die zu bewältigen sein wird. Also in der Zukunft. In Wahrheit hätte man aber schon jetzt den Rotstift ansetzen müssen. Die Bundesregierung hat Mut beim Geldausgeben bewiesen. Sie muss diesen Mut jetzt dringend auch bei unbequemen Reformen zeigen.
Die Meinung von Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann in den NDR-Info-Themen des Tages. Es zeichnet sich eine diplomatische Dynamik ab. Ein palästinensischer Staat steht plötzlich an vielen Orten auf der Tagesordnung. Aber welcher konkrete Weg führt dahin? Und ist nicht Israel eine Vetomacht in diesem Prozess? Das sehen wir uns in den Themen des Tages jetzt genauer an. Die neue Dynamik begann mit Emmanuel Macron. Wie aus Ärger über das israelische Festhalten an der Räumung des Gazastreifens und der Vertreibung seiner Bevölkerung, kündigte er an, im Herbst in der UN-Vollversammlung einen Staat Palästina anzuerkennen. Spanien hat das schon getan, auch Norwegen, Irland und Slowenien. Gestern nun kündigte auch das Vereinigte Königreich diesen Schritt an und die Labour-Regierung erläuterte heute die Beweggründe. Christoph Brössel.
Die britische Regierung weist die Kritik an Plänen zur Anerkennung eines palästinensischen Staates zurück. Die radikal-islamische Hamas werde nicht belohnt, sagte Verkehrsministerin Heidi Alexander im Radiosender LBC. Die Hamas sei eine abscheuliche Terrororganisation, sagte sie. Es gehe um die Menschen, die in Gaza verhungerten. Der Druck auf die israelische Regierung müsse erhöht werden, damit Hilfslieferungen nach Gaza gelangten. Premier Keir Starmer hatte gestern angekündigt, im September zur Vollversammlung der UNO in New York eine Anerkennung des palästinensischen Staates auf den Weg zu bringen. Israel kann das noch abwenden, wenn wesentliche Schritte zur Verbesserung der Hilfslieferungen unternommen werden. Außerdem soll Israel sich zum Friedensprozess bekennen, der zu einer Zwei-Staaten-Lösung führt. Keir Starmer stand in seiner Partei massiv unter Druck, die Anerkennung des palästinensischen Staates auf den Weg zu bringen. Der israelische Premier Netanyahu reagierte empört. Starmer belohne den monströsen Terrorismus der Hamas.
In New York läuft seit Beginn der Woche eine UN-Konferenz zur Zwei-Staaten-Lösung. Die Generalversammlung hatte Palästina bereits 2012 einen Beobachterstatus zuerkannt und 157 der 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen erkennen Palästina als Staat an. Es geht um den weiteren Prozess, der durch den Überfall der Hamas und den Krieg der israelischen Armee entgleist scheint. In nie gekannter Deutlichkeit haben nun 17 arabische Staaten die Hamas aufgefordert, die Macht im Gazastreifen abzugeben. Die Botschaft an Israel zugleich beendet den Krieg und ermöglicht die Entstehung eines unabhängigen palästinensischen Staates. Moritz Behrendt.
Mehrere arabische Staaten haben die Hamas aufgefordert, die Macht im Gazastreifen abzugeben und die Waffen niederzulegen. Konkret heißt es in einer in New York veröffentlichten Erklärung, im Rahmen der Beendigung des Krieges in Gaza muss die Hamas ihre Herrschaft in Gaza beenden und ihre Waffen an die palästinensische Autonomiebehörde übergeben. Die Erklärung wurde von 17 arabischen Staaten unterschrieben, unter anderem von Saudi-Arabien, Katar und Ägypten. Auch einige europäische Staaten haben sich angeschlossen, nicht aber Deutschland. In dem Papier wird auch die Anerkennung von Palästina als Staat gefordert, als unverzichtbarer Bestandteil einer Zwei-Staaten-Lösung. Zunächst müsse es aber einen Waffenstillstand geben, sagte Ägyptens Außenminister Badr Abdelati. Ohne eine Einigung auf einen Waffenstillstand kann nichts erreicht werden. Für die Zeit danach haben wir eine klare Vision, was die Sicherheit im Gazastreifen betrifft, wer den Gazastreifen am Tag danach verwalten wird. Auf die Entwaffnung der Hamas ging Abdelati im Interview mit dem Sender Al Arabiya nicht im Detail ein. Neu an der New Yorker Erklärung ist vor allem der Tonfall und die Deutlichkeit der Forderungen an die Hamas. Schon im ägyptischen Wiederaufbauplan aus dem März wurde klargemacht, dass es mit der Hamas keine Zukunft für Gaza geben könne. Anlässlich eines Besuches der EU-Außenbeauftragten Kaya Kallas in Ägypten sagte Außenminister Abdelati damals, weder die Hamas noch eine andere palästinensische Organisation werden zu Beginn eine Rolle bei der Verwaltung des Gazastreifens einnehmen. In den ersten 6 Monaten soll es ein Übergangsgremium geben. Danach wird die Kontrolle an die palästinensische Autonomiebehörde übergehen. Sie ist die legitime Kraft, die den Gazastreifen verwalten soll. Der von Ägypten ausgearbeitete Wiederaufbauplan wurde von der Arabischen Liga als gemeinsame Position übernommen. Die Frage, wie die Hamas entwaffnet werden kann, wird in dem Plan nicht konkret beantwortet. Die neue Erklärung ist hier etwas präziser. Hier ist von einer Übergabe der Waffen an die palästinensische Autonomiebehörde die Rede, unterstützt durch internationales Engagement. Der Zeitpunkt hierfür bleibt offen. Im Rahmen der Beendigung des Krieges, heißt es. Damit richten die arabischen Staaten auch eine klare Botschaft an Israel. Es müsse ein dauerhaftes Ende des Krieges geben, nicht nur eine Waffenruhe. Außerdem müsse sich Israel klar zu einer Zwei-Staaten-Lösung bekennen. Nur so sei ein dauerhafter Frieden möglich. Die israelische Regierung unter Premierminister Benjamin Netanyahu lehnt eine Zwei-Staaten-Lösung ab. Auch hat sie sich dagegen ausgesprochen, dass die palästinensische Autonomiebehörde zukünftig den Gazastreifen kontrolliert. Die Forderung der Hamas nach einem dauerhaften Ende des Krieges ist in den letzten Wochen einer der Knackpunkte der erfolglosen Verhandlungen über einen Waffenstillstand für den Gazastreifen gewesen.
Kairo-Korrespondent Moritz Behrendt. Und über den Weg zu einer Zwei-Staaten-Lösung habe ich am Nachmittag mit Professor Andreas von Arnaud gesprochen. Er lehrt Völkerrecht an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Wir haben ja seit dem Ende der 90er Jahre etliche neue Staaten auch hier in Europa entstehen sehen. Die baltischen Republiken haben die Besatzung abgeschüttelt. Jugoslawische Teilrepubliken wurden selbstständig. Das Kosovo hat sich von Serbien abgespalten. Aber auch Osttimor in Asien und der Südsudan erschienen neu auf der Landkarte. Wann ist ein Staat ein Staat? Und was fehlt Palästina zum Staat?
Das ist eine sehr gute Frage, denn man muss hier ein bisschen zwischen der reinen völkerrechtlichen Lehre und dann eben auch der politischen Praxis unterscheiden. Nach der reinen politischen Lehre kommt es nicht auf die Anerkennung anderer Staaten an, damit ein Staat existiert, sondern ein Staat ist aus eigenem Recht sozusagen, eine eigene Faktizität heraus existent. Er muss dafür ein eigenes Gebiet haben, er muss eine Bevölkerung haben, muss eine Staatsgewalt haben und er muss in der Lage sein, mit anderen Staaten in internationale Beziehungen zu treten. Das bedeutet allerdings auf der anderen Seite, wenn wir uns vorstellen, dass ein Staat, dass ein Gebilde alle diese 4 Voraussetzungen mit sich bringt, aber von keinem Staat oder fast keinem Staat anerkannt wird, dass man schwerlich dann von einer Staatsqualität sprechen kann. Ich denke hier vor allem an die türkische Republik Nordzypern, die eigentlich alle Voraussetzungen mit sich bringt, aber von niemandem anerkannt wird, außer der Türkei und ein paar anderen Staaten. Umgekehrt natürlich, wenn fast alle Staaten der Welt ein Gebilde als einen Staat anerkennen, dann stellt sich auch die Frage, was der Streit sozusagen nachher um diese theoretischen Kriterien soll. Gleichwohl, die Kriterien sind da und bei Palästina liegt ganz klar ein Gebiet vor. Es gibt eine Bevölkerung. Palästina ist Mitglied internationaler Organisationen, hat viele völkerrechtliche Verträge abgeschlossen, kann also auch in internationale Beziehungen treten. Es geht letztlich um die Existenz einer effektiven Staatsgewalt.
Wäre Palästina eigentlich ein abtrünniges Gebiet, das Israel verlässt, oder ist dieser Staat Palästina schon anders völkerrechtlich fundiert?
Nein, er ist anders völkerrechtlich fundiert. Das hat auch nochmal der Internationale Gerichtshof in seinem Gutachten zu den besetzten palästinensischen Gebieten im Juli letzten Jahres sehr deutlich gemacht. Die Palästinenser haben ein Selbstbestimmungsrecht auf dem ihnen zustehenden Territorium. Das ist die gesamte Westbank, also das Westjordanland, der Gazastreifen und Ostjerusalem. Das gehört den Palästinensern. Sie haben ein Recht darauf, ihren eigenen Staat zu haben. Israel ist Besatzungsmacht. Und wie der Internationale Gerichtshof eben auch noch letztes Jahr deutlich gemacht hat, zum sofortigen Rückzug aus den besetzten Gebieten und zur Rückgängigmachung seiner Siedlungspolitik und seiner Annexionspolitik verpflichtet.
Ist Voraussetzung einer Zwei-Staaten-Lösung, dass beide Staaten sich wechselseitig als solche anerkennen? Hat also Israel so eine Art Vetorecht? Denn schon die territoriale Frage, die Sie eben skizziert haben, würde man ja in Israel mindestens mit Blick auf Ostjerusalem bestreiten.
Das ist richtig. Ich denke, es ist nicht notwendig, dass man hier tatsächlich zu einer einheitlichen Lösung kommt, um einen solchen Prozess anzustoßen. Man hat es ja in den 1990er Jahren auch mit dem Oslo-Friedensprozess versucht, dass hier, ohne dass Israel eine Staatlichkeit Palästinas anerkennen musste, hier der Weg in die Richtung der Zwei-Staaten-Lösung beschritten wurde. Der Prozess ist dann aber spätestens mit der ersten Wahl und dann den Wiederwahlen von Benjamin Netanyahu seit 2009 nicht nur abgebrochen worden, sondern ins Gegenteil verkehrt worden, mit Blick auf die von ihm in verschiedenen Koalitionen forcierte Siedlungspolitik insbesondere.
Zum Schluss noch einmal der Blick jetzt auf die internationalen Staaten, die Palästina anerkennen. Das ist also mehr als jetzt nur das Sammeln von Sympathiepunkten einer internationalen Jury für die Staatswerdung. Das festigt auch, jede Anerkennung festigt auch die Staatlichkeit.
So wird man es sehen müssen, weil im Prinzip derzeit sind es rund 150 von 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die Palästina als Staat anerkennen und nicht nur einfach anerkennen, sondern expressis verbis als Staat. Und irgendwann ist dann sozusagen der Punkt, das lässt sich natürlich nicht genau ausmachen, der Punkt erreicht, wo es dann zwar einem Staat freisteht, eine andere Meinung zu vertreten, wo diese andere Meinung dann aber letztlich rechtlich keine Relevanz mehr hat, sondern nur symbolische Relevanz. Palästina ist Mitglied internationaler Organisationen, der UNESCO, des Internationalen Strafgerichtshofs beispielsweise. Und auch für die wichtige Frage, ob der Konflikt im Nahen Osten ein nicht internationaler bewaffneter Konflikt ist oder ein internationaler, kommt es auf diese Frage nicht an. Der Internationale Gerichtshof hat hier letztes Jahr nochmal sehr deutlich klargestellt, dass hier ein internationaler bewaffneter Konflikt vorliegt und Israel außerhalb seines eigenen Territoriums agiert. Also insofern sind es dann letztlich bei einer so überwältigenden Anerkennungspraxis dann letztlich eher noch politische Fragen und nicht mehr rechtliche Fragen, die dann eine Rolle spielen.
Der Kieler Völkerrechtler Professor Andreas von Arno. Seebeben und Tsunami, das löst Erinnerungen aus. An Meeresküsten ebenso wie bei Nachrichtenagenturen. Das Beben vor Kamtschatka heute war nach Angaben der US-Erdbebenwarte mit einer Stärke von 8,8 das weltweit heftigste seit dem Beben im März 2011, das die Fukushima-Katastrophe auslöste. Aber diesmal sind die Auswirkungen glimpflich, denn die Landstriche in der Nähe des Epizentrums sind dünn bewohnt und andere waren auf Riesenwellen zwar vorbereitet, die Warnungen wurden aber rasch heruntergestuft. Lilia Becker fasst zusammen, was im Pazifischen Ozean und an den Küsten Japans und Nord- und Südamerikas geschah, was ausblieb, und sie blickt zuerst auf das russische Kamtschatka.
In sozialen Medien teilen Bürger teils dramatische Videos. Menschen rennen fluchend aus ihren Häusern und bringen sich im Freien in Sicherheit. Stehende Autos und Bagger wackeln auf den Parkplätzen heftig hin und her. Das Seebeben heute ereignete sich gegen Mittag Ortszeit vor der Ostküste der Halbinsel. Innerhalb der ersten Stunde gab es laut Behörden 5 Nachbeben. Überhaupt war das Beben das schwerste auf der russischen Halbinsel seit Beginn der Aufzeichnungen, erklärte Gouverneur der Region, Wladimir Sadalow.
Das heutige Erdbeben war für uns alle eine schwere Prüfung. Wir haben die stärksten Erdbeben der letzten 10 Jahre erlebt und es wurde eine Tsunami-Bedrohung ausgerufen. Deshalb wiederhole ich noch einmal die Aufforderung, sich von der Küste der tsunami-gefährdeten Gebiete zu entfernen.
Behörden teilten mit, dass provisorische Unterkünfte eingerichtet wurden. Nicht nur für diejenigen, die Risse und Schäden an ihren Wohnhäusern haben, sondern auch für alle, die Angst haben, in ihre Häuser zurückzukehren. Das Epizentrum des Bebens befand sich 149 Kilometer südöstlich von der Hauptstadt der Region, Petropawlowsk-Kamtschatski, in 17 Kilometer Tiefe. In der Stadt wurde der Ausnahmezustand verhängt. Russische Katastrophenschutzbehörden teilten mit, dass 4 bis 6 Meter hohe Tsunamiwellen gesichtet wurden. Drohnenaufnahmen zeigen, wie ganze Küstenabschnitte überflutet sind. Lkw und Häuserteile werden von den Wassermassen mitgerissen. Auch auf der Insel Sachalin, die ungefähr 1700 Kilometer vor der Halbinsel Kamtschatka liegt, wurden Bürger evakuiert, teilte der Bürgermeister des Severokurilski-Bezirks Valeri Limarenko gegenüber dem TV-Sender Россия 24 mit.
Es gab drei Wellen. Eine Welle, nämlich die letzte, überschwemmte teilweise den Hafen und die Industriebetriebe. 2400 Menschen wurden evakuiert. Dies kommt in diesen Gebieten manchmal vor, sodass die Menschen schnell auf höher gelegenes Gelände kletterten und niemand verletzt wurde. Jetzt ist der Moment gekommen, die Ereignisse ändern sich tatsächlich stündlich, in dem die Bewohner in ihre Häuser zurückkehren dürfen.
Die Tsunami-Warnung für die Region wurde mittlerweile aufgehoben. Allerdings geht das Katastrophenschutzministerium der Halbinsel davon aus, dass es Nachbeben mit einer Stärke von bis zu 7,5 geben wird. Dadurch könnten neue Tsunamis entstehen. Direkt nach dem Seebeben haben russische Behörden für den gesamten Pazifikraum Tsunami-Warnungen ausgesprochen, von Japan bis Chile. Daraufhin haben mehrere Länder ebenfalls Warnungen an ihre Bürger herausgegeben. Mittlerweile wurden diese teils abgeschwächt. So hat zum Beispiel Japan für einige Gebiete entlang der Küste die Warnung herabgestuft. Die Warnungen für die Hauptinsel Hokkaido bleiben aber weiterhin bestehen. Neuseeland warnt seine Bürger vor starken Strömungen und unvorhersehbaren Wellenbewegungen. Es bestehe Gefahr für alle, die sich im oder am Wasser befänden.
Das waren die NDR Info Themen des Tages am Mittwoch.